gibt es auch eine Hypothese zu Covid-19. Das ist wahrscheinlich auch was sich nicht beweisen lässt, aber eben weil die afrikanische Schweinepest 2018, 2019 angefangen hat, große Probleme in China zu bereiten, sind eben die Fleischpreise raufgegangen. Und eine Hypothese ist, dass die Leute deshalb wieder vermehrt auf Wildtierfleisch zurückgegriffen haben und dass das vielleicht der Grund war, warum es zum Überspringen von SARS-CoV-2 von Wildtieren auf Menschen gekommen ist.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo, willkommen zur heutigen Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 11. Jänner in New York. Und heute geht es um Schweine, Speck und Wurst. Wir werden uns heute der afrikanischen Schweinepest widmen und die wird ausgelöst vom African Swine Fever Virus, also vom afrikanischen Schweinefieber Virus. Das Virus gehört zu den Asfariviridae, ist ein sehr großes DNA-Virus und das ist wichtig, dass man hier unterscheidet. Es gibt nämlich auch eine klassische Schweinepest, die ist auch nicht so toll für Schweine, die wird aber vom Flavivirus ausgelöst, also das ist ein RNA-Virus, das ist viel kleiner und ganz anders von der Molekularbiologie her. Wir sprechen eben über das afrikanische Schweinefieber-Virus. Wie gesagt, ein sehr großes DNA-Virus. Es hat ein doppelsträngiges DNA-Genom. Das hat etwa 200.000 Basenpaare. Unter dem kann man sich jetzt wahrscheinlich nichts vorstellen, aber nur so zum Vergleich, das sind 10-mal mehr Information als beim Influenza-Virus, das eben 10-mal weniger Basenpaare, 10-mal weniger genetische Information hat, in etwa. Das Genom vom African Swine Fever Virus kodiert für mehr als 180 Proteine, also das sind ganz, ganz viele. Es ist auch ein sehr großes Virus. Es kommt ein bisschen auf die Ausprägungsform drauf an, aber das ist zwischen 175 und 300 Nanometer groß. Ganz innen ist das Genom, das hat einige Schichten, das werde ich jetzt erklären. Im ganz innen haben wir das Genom, dann gibt es einen Proteinkern rund um das Genom herum, dann gibt es eine innere Lipidhülle, dann ein regelmäßig angeordnetes Kapsid, das eigentlich sehr schön ausschaut. Und dann nochmal eine Lipidhülle in Viren, die über die Zellmembran aus infizierten Zellen ausgeschieden wurden. Also relativ komplizierte Struktur, eben auch sehr viele Proteine. Und was viele dieser Proteine machen, ist auch die Immunantwort zu umgehen. Also es ist für das Immunsystem sehr schwer, dieses Virus aufzuhalten. Es handelt sich hier auch um ein sehr stabiles Virus. Das kann in Schinken und Wurstwaren, also ungekochten Schinken und Wurstwaren, über Monate überleben. Und das ist ein großes Problem, weil dadurch wird es verbreitet. Wenn man irgendwo in einem Gebiet, wo es dieses Virus gibt, Fleischprodukte einkauft, die woanders hin mitnimmt, die in einem Abfall landen und der Abfall Schweine gefüttert wird, kann es zur Ausbreitung kommen. Und deswegen sieht man auch gelegentlich, früher zum Beispiel, wenn man von Sardinien zurück aufs Festland geflogen ist, man diese Warnhinweise gesehen, dass man eben keine solchen Fleischprodukte mitnehmen soll. Also sehr stabil, also auch sehr pH-stabil, also es hält ganze Reihe von pH-Werten aus, auch relativ sauer, was bei den meisten Viren nicht der Fall ist. Und es hält sogar recht hohe Temperaturen aus. Also für kurze Zeit kann man sogar auf 60 Grad Celsius erhitzen und es ist nach wie vor infektiös danach. Bei 37 Grad ist es über Wochen stabil, bei 4 Grad Celsius über ein Jahr und in gefrorenen Fleischprodukten über Jahre hinweg. Auch bei veränderten Tieren kann es im Knochenmark für Monate überleben. Und das ist natürlich ein Problem, weil das heißt auch, dass es leicht übertragbar ist oder beziehungsweise sich leicht ausbreitet, weil es eben so stabil ist. Das ist ganz im Gegensatz zu vielen anderen Viren, die sehr, sehr instabil oder sehr, sehr labil sind und gerade bei unterschiedlichsten pH-Werten oder bei erhöhter Temperatur relativ schnell ihre Infektiosität verlieren. Was weiß man noch? Grundsätzlich gibt es 3 genetische Linien und die beinhalten 24 Genotypen. 2 der Genotypen sind besonders interessant und auf das werden wir noch kommen. Grundsätzlich infizieren diese Viren afrikanische Wildschweine, wie das Riesenwaldschwein, das Warzenschwein und das Pinselohrschwein. Wenn Sie nicht wissen, wie das Pinselohrschwein ausschaut, googeln Sie das. Das ist echt total süß. Würde man sofort als Haustier zulegen. Und das Interessante ist, in diesen Wildschweinen, die in Afrika vorkommen, gibt es kaum Symptome. Das Virus wird von Schwein zu Schwein entweder durch Kontakt übertragen oder aber sehr oft über Zecken. Und das sind nicht die Zecken, die wir kennen, wie der gemeine Holzbock, das ist eine Schildzecke, sondern es sind Lederzecken. Die sind weich im Prinzip, nennen sich auf Englisch auch Soft Ticks und schauen eigentlich ganz grausig aus und die übertragen eben dieses Virus von Schwein zu Schwein. Aber es kann auch über Futter und Gegenstände übertragen werden. Ja, und das ist das dann erstmals als Problem bei Hausschweinen aufgetreten in 1907. Da hat man das erkannt als Erkrankung und dann beim Ausbruch in Kenia, ich glaube 1921, ist es dann beschrieben worden. Davor war es eher unproblematisch, aber der Grund, warum das zu diesen Fällen gekommen ist, war wahrscheinlich das Ende des 19. Jahrhunderts, gab es einen Umschwung von Rinder- zu Schweinewirtschaft am afrikanischen Kontinent und der Umschwung ist wiederum durchs Aufkommen vom Rinderpestvirus ausgelöst worden. Also die Landwirte hatten Probleme mit Rindern, weil die Rinder eben an Rinderpestvirus gestorben sind. Und dann hat man eben vermehrt auf Schweine gesetzt. Und natürlich ist teilweise die Schweinewirtschaft auch so, dass man die Schweine rausgelassen hat in den Wald, in den Busch. Und dort haben sie die natürlich dann mit diesem Virus infizieren können. Das Problem ist natürlich, dass bei Hausschweinen, aber auch beim europäischen Wildschwein dieses Virus ganz andere Erkrankungen hervorruft, einen ganz anderen Erkrankungsverlauf. Grundsätzlich funktioniert das mit der Infektion auch sehr ähnlich. Also das kann über Zecken passieren, teilweise über Futter, wie schon gesagt, über kontaminierte Fleischprodukte zum Beispiel, die dann weiter verfüttert werden, über Gegenstände. Bei Wildschweinen auch übers Fressen von Kadavern, von erkrankten oder von infizierten Tieren, die eben daran gestorben sind. Aber auch bei Hausschweinen grundsätzlich Kontakt zu infizierten Wildschweinen oder deren Ausscheidungen. Bei Hausschweinen und Wildschweinen ist die Inkubationszeit etwa 5 bis 15 Tage. Infiziert werden am Anfang vor allem angeborene Immunzellen wie Makrophagen. Und das ist eben eine der Wege, wie das Virus das Immunsystem umgeht. Und im Grunde gibt es drei unterschiedliche Krankheitsverläufe. Und das hängt ein bisschen vom Genotyp ab und vom Isolat, also vom Virusstamm, mit dem das Tier infiziert ist. Es gibt einen akuten Krankheitsverlauf, der beginnt mit Fieber. Die Tiere fressen am Anfang nicht, sind weniger aktiv. Dann kommt es zu Blutungen unter der Haut. Das sieht man durch blau oder lila Verfärbungen von Extremitäten, von Ohren, aber auch vom Bauch. Dann kann es zu blutigem Durchfall kommen, zu Erbrechen. Die Tiere kriegen oft Schüttelfrost, können nicht mehr wirklich stehen. Und innerhalb von 6 bis 13 Tagen kommt es dann meistens zum Koma und zum Tod. Die Mortalitätsrate in dem Fall ist etwa 90-100%. Wenn man die Tiere seziert, sieht man auch, dass die schwere innere Blutungen haben. Also im Prinzip kann man es vergleichen fast mit Ebola bei Menschen oder bei Menschenaffen. Aber vielleicht noch ein bisschen ärger als Ebola. Dieses Virus ist übrigens für Menschen komplett ungefährlich. Aber ich glaube, wir haben da ein Riesenglück, wenn es so ein Virus geben würde, das solche Verlaufsformen und solche Eigenschaften hätte beim Menschen, hätte man ein Riesenproblem. Auch vor allem, und dazu werde ich noch kommen, weil das mit der Impfstoffentwicklung bei der afrikanischen Schweinepest gar nicht so einfach ist. Gut, aber es gibt noch zwei andere Verlaufsformen. Eine davon ist die subakute Verlaufsform. Da geht es ein bisschen langsamer, da kommt es zu Gewichtsverlust. Oft sind Lungenentzündungen mit dabei, kann zu Hautekzemen kommen und oft sind die Knöchel der Tiere geschwollen. Die überleben länger, aber die Mortalitätsrate ist trotzdem noch recht hoch, also bei 30-70%. Das ist nicht besonders niedrig. Und dann gibt es noch eine chronische Verlaufsform, wo die Tiere viel länger überleben und wo die Mortalitätsrate unter 20% ist. Das ist im Prinzip die leichteste Verlaufsform. Und wie gesagt, wie schwer der Verlauf ist, hängt vom Virusisolat und vom Genotyp ab. Und wie schon gesagt, für Menschen ist das Virus komplett ungefährlich und ich bin sehr froh darüber, dass wir bei Menschen kein ähnliches Virus haben, das sich so verbreitet und solche Erkrankungen auslöst. Ja, bis in die 1950er Jahre war das ein afrikanisches Problem, aber 1957 ist es das erste Mal in Europa aufgetaucht, nämlich in Lissabon in Portugal. Und das Virus hat sich dann in Europa über die Iberische Halbinsel weiter ausgebreitet, auch nach Belgien, Frankreich, Italien, Malta und so weiter und so fort. Und das war damals der Genotyp 1. Und der ist dann in den 1990er Jahren eliminiert worden. Außer eben in Sardinien. In Sardinien hat es eigentlich bis 2024 gedauert, bis dieser Genotyp 1 eliminiert werden konnte. Und deswegen gab es eben, wie schon erwähnt, für Sardinienreisende oft diese Warnhinweise, dass man auf keinen Fall Fleischprodukte aus Sardinien aufs Festland mitnehmen darf. In den 1970er Jahren hat es das Virus dann in die Karibik geschafft. 1971 gab es einen Ausbruch auf Kuba. Da gibt es alle möglichen Theorien darüber, wie das zustande gekommen ist. Eine der Theorien ist, dass das von der CIA dort freigesetzt wurde, um eben Kuba zu schaden. Ich glaube nicht, dass es da schlagkräftige Beweise dafür gibt, aber es ist eben eine der Theorien, die es da gibt. Es ist in der Karibik dann zu weiteren Ausbrüchen gekommen, unter anderem in der Dominikanischen Republik und in Haiti. Und es gab auch in Brasilien Ausbrüche. Man wurde das eben dort wieder los, also auch in Südamerika. Das Virus war dann eine Zeit lang außerhalb von Afrika wieder kein großes Problem, bis 2007. Und in 2007 ist es dann in Georgien zu einem Ausbruch mit dem Genotyp 2 gekommen. Also es war ein anderer Genotyp, der auch von Afrika es nach Georgien geschafft hat. Und von dort hat sich es über Wildschweine nach Russland, nach Aserbaidschan und in den Iran ausgebreitet. Und dann eben immer weiter, weil diese Wildschweinpopulationen teilweise eben auch diese unterschiedlichen Populationen miteinander Kontakt haben, teilweise ein bisschen migrieren. Und das Virus wurde eben dann 2012 in der Ukraine detektiert, 2013 in Weißrussland, 2014 dann in Polen, Litauen, Lettland und Estland, 2017 hatten wir es in Tschechien, 2018 in Rumänien und Belgien, 2019 in der Slowakei, 2020 in Griechenland und Deutschland, 2022 in Italien, 2023 in Schweden und dann hat interessanterweise auch der Genotyp 2 wieder nach Sardinien geschafft. Und 2025 ist es in Spanien detektiert worden. In Österreich hat man bisher noch keine Fälle gefunden. Es gibt aber eine Meldepflicht für tote Wildschweine. Also wenn Sie irgendwo ein totes Wildschwein sehen, muss das den Behörden gemeldet werden und die AGES untersucht das dann und testet, ob das Wildschwein eben an dieser afrikanischen Schweinepest gestorben ist. Also das Virus hat sich im Prinzip über ganz Europa ausgebreitet und was eben hier passiert, ist eine Ausbreitung über vor allem Wildschweine und dann teilweise im Eintrag in Schweinebetriebe aus den Wildschweinbeständen. Und wie gesagt, das kann über alle möglichen Wege passieren, über Gegenstände, über Bekleidung, über Kot. Und was man eben versucht zu machen, ist, diese Wildschweinbestände zu isolieren. Also im Prinzip kranke und erkrankte Bestände auseinanderzuhalten. Und das ist aber echt schwierig, also ist nicht so leicht, das zu machen. Was auch interessant ist, 2018 hat es das Virus dann nach Asien geschafft. Und zwar zuerst gab es einen Ausbruch in der Liaoning-Provinz in China. Die grenzt an Nordkorea, ist ein bisschen östlich von Peking. Und von dort hat sich dann sehr schnell über ganz China ausgebreitet. 2019 auch nach Südkorea, nach Taiwan, in die Philippinen, nach Malaysia. Und 2020 gab es auch eine Detektion in Indien. Also es schaut so aus, es wird sich jetzt auch in Asien relativ weit ausbreiten. Und da sind natürlich wahnsinnig viele Schweine betroffen, vor allem in China. Und das hat dann teilweise auch dafür gesorgt, dass die Fleischpreise in China wahnsinnig raufgegangen sind. Da gibt es auch eine Hypothese zu Covid-19. Das ist wahrscheinlich auch was sich nicht beweisen lässt. Aber eben weil die afrikanische Schweinepest 2018, 2019 angefangen hat, große Probleme in China zu bereiten, sind eben die Fleischpreise raufgegangen. Und eine Hypothese ist, dass die Leute deshalb wieder vermehrt auf Wildtierfleisch zurückgegriffen haben und dass das vielleicht der Grund war, warum es zum Überspringen von SARS-CoV-2 von Wildtieren auf Menschen gekommen ist. Wie gesagt, ist eine Hypothese, ob wirklich was dran ist. Es lässt sich schwer beweisen. Ja, und 2021 hat es das Virus auch wieder in die Karibik geschafft. Da gab es und gibt es nach wie vor einen Ausbruch in der Dominikanischen Republik. Und das macht natürlich die Festlandamerikaner relativ nervös, weil es natürlich auch hochproblematisch wäre, wenn sich das Virus in Kanada, in USA, in Mexiko und so weiter und so fort festsetzen würde. Dort ist es aber bisher noch nicht angelangt. Man kann gegen das Virus leider auch nicht viel machen. Also einerseits kann man es über Notschlachtungen eindämmen. Andererseits, wie schon erwähnt, kann man versuchen, Wildschweinpopulationen zu isolieren. Das ist nicht so einfach. Und das andere Problem, das wir haben, ist, dass es keine Impfungen und keine Medikamente dagegen gibt. Also die Impfstoffentwicklung ist relativ schwierig. Es ist nicht so einfach, das Virus zu züchten. Man kann damit nur in Hochsicherheitslabors arbeiten, das ist ein weiteres Problem. Wir wissen mittlerweile, dass inaktivierte Impfstoffe, also wenn man einfach das Virus hochzüchtet, reinigt und chemisch inaktiviert, dass das keinen Schutz hervorruft in den Tieren. Man sieht teilweise, dass es attenuierte, also abgeschwächte Stämme gibt, die einen Schutz hervorrufen. Aber das Problem ist, dass die nach wie vor nicht wirklich Impfstoffstämme sind, sondern teilweise auch noch wirklich recht virulent. Also durchaus, wenn man die Tiere impft, auch noch Erkrankungen hervorrufen. Das ist eben auch mit Gefahren verbunden. Und bis jetzt hat man es eigentlich nicht geschafft, einen Impfstoff zu entwickeln, der wirklich gut funktionieren würde. Und eben aus all diesen Gründen sage ich, es ist gut, dass es kein Virus wie dieses Virus gibt, das Erkrankungen im Menschen verursacht, weil diese Kombination von hoher Stabilität, hoher Mortalitätsraten und schrecklicher Erkrankungen und keinem Impfstoff natürlich keine gute Kombination wäre. Also, wie gesagt, für Menschen ist dieses Virus ungefährlich, für die Landwirtschaft ist es ein Riesenproblem. Das kann natürlich, wenn es zu großen Ausbrüchen kommt, wirklich auch dazu führen, dass Lebensmittelpreise hochgehen. Und man muss natürlich versuchen, dieses Virus jetzt in Europa wieder loszuwerden, was aber, wie gesagt, recht schwierig ist, weil es in der Wildschweinpopulation sitzt. Das war's für heute. Mal eine Tierseuche und kein menschliches Virus, aber auch sehr interessant und man sollte wahrscheinlich darüber Bescheid wissen. Vor allem, wenn man Landwirt oder Jäger ist, ist das, glaube ich, doch ein interessantes Virus. Ja, das war's für heute mit Virologisch. Danke fürs Reinhören und wie immer, wenn es Fragen oder Anregungen gibt, einfach ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Podcast-Werkstatt.